Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wetter ist herrlich, aber dieser Sonntag führt uns schon tief in die Leidensgeschichte Jesu hinein. Warum eigentlich steht diese Geschichte, in der so viel Gewalt und Missbrauch der Macht zu finden ist, in der Schwächen und Abgründe des Menschen so übergroße Schatten werfen, so sehr im Zentrum des christlichen Glaubens? Und das in einer Zeit, in der die Natur aufblüht und in der wir Leib und Seele vom wiedergekommenen Licht bescheinen lassen wollen. Und Jesus hat doch auch gelebt, bevor er starb, hat Gleichnisse vom Wachsen und Gedeihen, von den Lilien auf dem Felde und den Vögeln erzählt. Und auch die Kirche ist doch bemüht, ein helles und positives Denken zu kultivieren. Verdüstert diese Gewaltgeschichte nicht insgesamt unseren Glauben und das Bild von Gott selbst? Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn leiden lässt? Und warum wird das Bild vom Menschen auch in so düsteren Farben gezeichnet? Auch viele Christinnen und Christen nehmen daran heftigen Anstoß. Und zu all diesen Fragen tritt dann auch noch die geschichtliche Tatsache, dass mit dieser Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu im Rücken Feindbilder gezeichnet worden sind und Pogrome besonders gegen die jüdische Bevölkerung begründet wurden. Gerade das Johannesevangelium ist dafür oft als Steilvorlage benutzt worden. Es gäbe also eine Menge Gründe, sich von dieser Zentralstellung der Passion Jesu und seinen theologischen Motiven zu verabschieden. Und es gibt manche christliche Theologen, die diesen Abschied für längst überfällig halten. Aber vorher sollte man wohl doch noch einmal versuchen zu verstehen, warum die Väter und Mütter des Glaubens diesem Geschehen so viel Gewicht beigemessen haben. Es geht darum, durch das, was uns heute befremdlich ist, auch durch die historischen Bedingtheiten hindurchzuhören und das eigentliche Anliegen zu vernehmen. Und das Anliegen der Zeugen des Neuen Testamentes war es ganz sicher nicht, ein düsteres Bild von Gott zu zeichnen und die Schuld an dem Tod Jesu auf andere abzuschieben. Im Gegenteil. Die Zeugen versichern uns über die Zeiten hinweg, im Leiden und Sterben Jesu erkennen wir uns selbst. Das ist auch der Sinn der Kreuzwege, die Christinnen und Christen in aller Welt in diesen und den kommenden Tagen abschreiten. Sie erkennen beim Betrachten dieser Kreuzwege ihre Wirklichkeit und die Wirklichkeit dieser Welt. Aber die Hoffnung und Erwartung ist auch, dass im Spiegel dieser Geschichte nicht nur die Wirklichkeit des Menschen, sondern auch die Wirklichkeit Gottes aufscheint. So wollen wir uns nun gewissermaßen einige Stationen dieses johannäischen Kreuzweges vor Augen führen und abschreiten, die uns eben in der Lesung des Evangeliums begegnet sind. Und die erste Station, vor der wir Halt machen, könnte die Überschrift »Bist du ein König?« tragen. Auf dem Bild dieser Station sehen wir Pontius Pilatus, den römischen Statthalter in Jerusalem, wie er rein und raus läuft, hin und her gerissen zwischen Jesus und dem Volk, das vor dem Prätorium wartet. Pilatus repräsentiert den Kaiser und damit eine Herrschaft, die mit eisernem Griff über Menschen herrscht. Pilatus galt als extrem hart. Einige Jahre später wurde er wegen besonderer Grausamkeit aus Jerusalem sogar abgezogen und musste sich in Rom verantworten. Das Johannesevangelium zeichnet ein sehr mildes Bild von ihm. Er hält Jesus für unschuldig Aber dennoch, das politische Kalkül ist gleichwohl wichtiger. Ein Menschenschicksal bedeutet ihm nicht viel. Ihm steht Jesus gegenüber, ein machtloser Wanderprediger. Macht und Ohnmacht in einer Szene, in einem Bild. Keine Begegnung auf Augenhöhe und dennoch ein Kampf um das, was am Ende Macht über uns hat. Bist du der König der Juden? Fragt Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, antwortet Jesus. Und für den johannäischen Jesus ist die Welt kein neutraler Begriff, sondern es ist die gottabgewandte, in sich selbst verschlossene, um sich selbst kreisende Menschenwelt, in der Macht hat, wer Macht durchsetzt, in der nicht Liebe und Erbarmen starke Triebkräfte sind, sondern Interessen und Nützlichkeit, für die notfalls auch Lüge und Gewalt eingesetzt werden. Von dieser Welt, sagt er, sie ist nicht mein Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Art. Es ist anders und es wirkt anders, auch wenn es in der Welt wirkt. Es rührt das Gewissen an, es berührt das Herz, es wartet auf eine Resonanz bei den Menschen. Geduldig wartet es auf Resonanz bei uns. Es schaut durch den Vordergrund hindurch auf das, was dahinter liegt und was am Ende der Dinge den Sieg davonträgt. So bist du dennoch ein König, fragt Pilatus nach. Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Und definiert dann, worin sein Königtum besteht, nämlich darin, die Wahrheit zu bezeugen. Wenn wir über diese Szene, in der sich Pilatus und Jesus gegenüberstehen, einmal hinausschauen, können wir durch die Zeiten hindurch all jene Tribunale erkennen, in der es auch letztlich immer wieder um diese Frage ging: Bist du der König? Die frühen Christen weigerten sich, vor dem Kaiserbild niederzuknien und wurden dafür hingerichtet. Und Helmut James Graf von Moltke, einer der Widerständigen gegen den Nationalsozialismus, berichtet von seinem Gerichtsprozess vor seinem NS-Richter Roland Freisler. Moltke schreibt wenige Tage vor seiner Hinrichtung in seinem Brief an seine Frau: Freisler sagt zu mir in einer seiner Tiraden, nur in einem sind das Christentum und wir gleich. Wir fordern den ganzen Menschen. Es war eine Art Dialog, eine geistige Auseinandersetzung zwischen Freisler und mir, bei dem wir uns durch und durch erkannten. Von der ganzen Bande hat nur Freisler mich erkannt. Von wem nehmen Sie Ihre Befehle, fragt Freisler. Vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Wem gilt Ihre Treue und Ihr Glaube? Solche Beispiele erscheinen uns sehr weit weg von unserer alltäglichen Lebenswirklichkeit, in der es sehr viel seltener um Leben und Tod geht. Und doch stellt sich eigentlich an jedem Tag die Frage, wessen Gedanken, wessen Worte, wessen Wahrheit geben wir wirklich die Macht über uns? Denjenigen, die tun und denken, was eben alle tun und denken und damit den Geist der Zeit bestimmen? Welcher Handlungslogik räumen wir Priorität ein? Der Durchsetzung von Eigeninteressen, die auch über ethische Grenzen hinweggeht? Oder wird das alles doch noch einmal gebrochen von etwas, was über uns hinausgeht, etwas anderem, etwas höherem, einem anderen Reich? Geben wir es zu, das Reich, das nicht von dieser Welt ist, hat es schwer unter uns, wirklich ernst genommen und gehört zu werden, auch unter uns Christen. Wer hört noch diese Stimme? Jesus sagt, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Über der zweiten Station unseres Kreuzweges steht die Überschrift, was ist Wahrheit? Noch immer stehen sich Jesus und Pilatus gegenüber, während Pilatus diese Frage nach der Wahrheit stellt. Er spricht uns postmodernen Skeptikern des 21. Jahrhunderts eigentlich aus dem Herzen. Ja, was ist denn die Wahrheit? Bitte schön. Es gibt doch so viele Wahrheiten und Wahrheitsansprüche. Das haben wir heutigen doch viel besser im Blick als all die anderen Generationen, die sich in ihrer Wahrheit sicher fühlen konnten, weil sie in ihrem Lebensumkreis eben nicht mit anderen kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Wahrheitsansprüchen konfrontiert wurden. Was fangen wir denn mit einem Christus an, der so vollmundig die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt? Der Jesus des Johannesevangeliums, geben wir es zu, ist uns unangenehm in seiner Unbedingtheit. Hören sich nicht so die religiösen Fundamentalisten an, die uns mit ihrem Absolutheitsanspruch in Hass- und Gewaltspiralen hineinziehen wollen? Aber für den johannäischen Christus ist die Wahrheit etwas ganz anderes. Wahrheit ist für ihn nicht, wie es die Griechen verstanden haben, die Erkenntnis von Tatbeständen. Nichts, über was man sich in Diskussionen streiten könnte. Wahrheit ist im Johannesevangelium ein Ereignis. Das Ereignis, in dem sich Gott zeigt. Das Ereignis, in dem sich für einen Augenblick der Schleier lüftet. Das Ereignis, in dem sich zeigt, diese Welt ist Gottes Welt und Gott ist wirklich in der Welt. Diese Wahrheit bezeugt Jesus. Und der Zeuge Johannes sagt, deswegen ist er, Jesus, Teil dieser Wahrheit, weil sich gerade an ihm zeigt, dass Gott nicht bloß eine Idee, eine Theorie, eine Fiktion ist, sondern eine Wirklichkeit, die hineinkommt in unsere Menschenwelt, eine Wirklichkeit, die mit uns in Kontakt tritt, die uns sogar anspricht und uns auch von unserer Seite her nun einlädt, uns sich ihr zuzuwenden. Was ist Wahrheit? Hinter der Skepsis dieser Frage des Pilatus kann man sich so gut verstecken. Und nichts liegt uns meist näher, als alles, was uns zu nahe kommen will, auf Distanz zu halten, zu relativieren und abzuwiegeln. Wer weiß schon, was wahr ist, sagen wir. Aber diese zweite Station des Kreuzweges, sie konfrontiert uns. Wir sehen Jesus vor dem Skeptiker Pilatus für eine Wahrheit eintreten, die es uns nicht erlaubt, ihr aus dem Weg zu gehen. Jesus macht die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt sichtbar. Und jenseits aller Glaubensdifferenzen zwischen den großen Religionen können wir doch in ihnen allen diesen unbedingten Ernst vernehmen, der uns sagt, wenn es Gott gibt, wirklich gibt, wenn er der Schöpfer dieser Welt ist, wenn er in ihr ist und uns anspricht, dann geht er uns unbedingt an. Wir können ihm nicht ausweichen. Dann können wir nicht so leben, als ob es ihn nicht gäbe. Das sei ja bloß eine ferne Idee. Diese Wahrheit bezeugen doch alle Religionen. Und Jesus bezeugt und verbirgt sie durch sein Leben, seine Hingabe, seine Liebe und sein Sterben. Und so kommen wir zur dritten Station unseres kleinen johannäischen Kreuzweges. Er könnte die Überschrift tragen, Ecce Homo, seht, welch ein Mensch. Dieses Motiv findet sich auf vielen Gemälden in der Kunstgeschichte. Auf diesem Bild sehen wir den verspotteten und geschundenen Menschen Jesus. Wir sehen aber durch ihn hindurch auch die unendliche Menge der geschundenen Menschen, die Opfer wurden von Krieg und Gewalt, von Hass, Gleichgültigkeit, Verrat und Ausbeutung. am Bild dieses leidenden Christus wird auf einen Schlag erkennbar, wie viel Gewalt den Raum des menschlichen Zusammenlebens erfüllt. Sie bleibt so oft und so lange unsichtbar, bis sie sich dann entlädt. Bisher war alles nur ein harmloses Gespräch zwischen Pilatus und Jesus, und man konnte es zwischenzeitlich beinahe als einen philosophischen Austausch betrachten über die Wahrheit. Aber jetzt wird deutlich, in dem allen geht es um Leben und Tod. Hinter den Worten stehen Abgründe. Und so ist es bis heute. Es geht in unseren gesellschaftlichen Diskursen um Interessen und Überzeugungen. Es geht um Wirtschaft und Wohlstand. Vielleicht auch einmal um Wahrheit oder Unwahrheit. Es scheint alles ganz harmlos. Aber dahinter stehen Entscheidungen, die eben Leben und Tod betreffen. Wir diskutieren über Zuwanderung und Identität. Mit guten oder weniger guten Argumenten, aber plötzlich brennen Häuser. Wir reden über Pränataldiagnostik mit guten oder weniger guten Argumenten, aber am Ende hat kaum noch behindertes Leben Chance, das Licht der Welt zu erblicken. Wir reden über Arbeitsplätze und dafür wichtige Rüstungsexporte mit guten oder weniger guten Argumenten, und die Kugeln aus den Gewehren treffen auch die Unschuldigen. Ecce homo, seht welch ein Mensch. Seht euch an, was das Ergebnis eurer Gespräche, eurer klugen und rationalen Überlegungen ist. In ihnen steckt mehr Gleichgültigkeit und Zerstörungskraft, als ihr denkt. Das entstellte Antlitz des Menschen macht es offenbar. Und wenn es nicht mit Stöcken, Schlägen, Gewehren oder Bomben geschieht, geschieht es mit Worten. Und sie haben die Macht, sie haben auch die Macht, das Gegenüber zu entstellen, lächerlich zu machen und das leuchtende Antlitz eines Menschen zum Erlöschen zu bringen. Im Antlitz dieses Menschen Jesus aber leuchtet nicht nur die Wahrheit über uns Menschen auf, sondern auch noch einmal die Wahrheit über Gott. Durch das Bild dieses Menschen wird uns der Gott sichtbar, der selber an dieser Welt leidet. Gott, auch Gott, wird zum Opfer von Gleichgültigkeit. Seine Liebe für den Hass missbraucht, seine Weisung zum Leben missachtet. Und in jedem Leid, das deshalb ein Mensch erfährt, leidet er mit. An ihm erkennen wir den Schmerz Gottes. Aber an ihm erkennen wir auch, dass dieser Gott das gottlose Wesen der Welt trägt und erträgt. Dass er trotz allem nicht richtend und strafend durch diese Welt unterwegs ist. Er schlägt eben nicht mit Macht zurück, um die Ungerechtigkeit des Menschen zu stoppen. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist von anderer Art. Sein Reich und seine Macht wirken anders durch die Menschen, die sich für seine Wahrheit öffnen. Liebe Gemeinde, 3 Stationen auf dem Weg zum Kreuz. Es werden in den nächsten Tagen und Wochen noch viele weitere folgen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu steht in der Mitte des christlichen Glaubens. Denn in ihr zeigt sich, Unrecht, Gewalt, Leid und Tod gehören zur Wirklichkeit unseres Lebens und unserer Welt. Gottes Wahrheit leidet. Aber sie hat einen Weg gefunden, auch für uns. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.